Ja, und ich habe jetzt am Telefon zwei Frauen aus Berlin, Mitarbeiterinnen des Soli-Büros, des Bündnisses für die Freilassung der Gefangenen. Zunächst mal hallo nach Berlin.
Ja, hallo nach Marburg.
Die Leitung steht, das ist prima. Wir haben gerade gehört, kurzer Abriss über die Geschichte der revolutionären Zellen, der RZ, dass es inzwischen 6 Gefangene gibt, die wegen dem Vorwurf Mitgliedschaft etc. in den revolutionären Zellen im Gefängnis sitzen. Wer ist denn das im Einzelnen und seit wann sitzen denn die Leute?
Mhm. Das ging los am 19. Dezember, als der Mehringhof, ein linksalternatives Kulturzentrum in Berlin, von einem Großaufgebot an Polizei, Bundesgrenzschutz und Spezialeinheiten razziamäßig durchsucht wurde. Also es waren insgesamt bundesweit 1000 Beamte im Einsatz. Am gleichen Tag wurden in Berlin Axel und Harald verhaftet, beide Mitarbeiter des Mehringhofes. Am gleichen Tag wurde in Frankfurt Sabine verhaftet. Axel sitzt in der JVA Wuppertal, Harald in der JVA Düsseldorf und Sabine in der JVA Frankfurt-Breuingesheim. Am gleichen Tag wurde ein neuer Haftbefehl gegen Rudolf verkündet, der bereits seit November in Haft war, belastet von dem Kronzeugen Hans-Joachim Klein. Also der zählt auch dazu.
Ja, der gerade in Frankfurt das Verfahren hat wegen OPEC.
Genau. Und durch die Aussagen, die gemacht wurden, auf die sich die Haftbefehle stützten, ist auch für ihn ein neuer Haftbefehl verkündet worden. Also nochmal dazu. Das war der Schlag im Dezember. Am 18. April ist in Berlin Matthias verhaftet worden und am 18. Mai in Yellowknife in Kanada Lothar. Zu Lothar vielleicht gleich, der ist seit 18.06. in Kanada auf Kaution freigelassen worden. Das Auslieferungsverfahren läuft jedoch. Vielleicht, ja, das sind jetzt erstmal die 6 Gefangenen.
Jo, die sitzen also, die noch sitzen, außerdem in Kanada Verhafteten, über ein halbes Jahr in Untersuchungshaft schon.
Ja.
Kannst du kurz was sagen zu ihren Haftbedingungen? Vorwurf ist ja Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Ja, das ist bei allen. Und dann soll ich gleich vielleicht kurz was zu den Vorwürfen sagen? Gegen die Einzelnen?
Ja, kannst du auch kurz schreiben. Aber zunächst hätte ich gerne mal gewusst, Haftbedingungen. Ne? Ist es immer noch so, dass Sonderhaftbedingungen für Gefangene dieser Art bereitgehalten werden? Wir kennen das ja aus den ganzen alten RAF-Geschichten.
Ja, das sind Sonderhaftbedingungen wegen 129a und die trafen die Gefangenen allerdings in unterschiedlicher Intensität, sagen wir mal. Also bei Harald sieht es so aus, der hat nach wie vor Einschluss, also Einzelhaft. Der hatte am Anfang genau wie Axel auch Trennscheibe bei Anwaltsbesuch. Die Anwaltspost wird kontrolliert, also wie das bei 129a-Verfahren so üblich ist, in Anführungsstrichen. Die Trennscheibenregelung ist aufgehoben, die gibt es nicht mehr, aber die ersten circa 3 Monate war das so. Zuerst war Trennscheibe bei allen Besuchen, also auch bei den privaten Besuchen. Dann wurde das bei den privaten Besuchen aufgehoben, dann war das nur noch bei den Anwaltsbesuchen und das ist jetzt auch aufgehoben. Das heißt natürlich nicht, dass die frei kommunizieren können, weil es mindestens 2 BKAler dabei sitzen.
Hm. Besuchsüberwachung. In Vollendung, ja.
Ja.
Wir haben vorher gehört, in einem kurzen geschichtlichen Abriss, dass sich die revolutionären Zellen 1992 in den Dreh rum aufgelöst haben. Wir schreiben jetzt das Jahr 2000. Was wird denn den Inhaftierten jetzt überhaupt noch vorgeworfen?
Also allen gleichmäßig wird vorgeworfen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Es gibt bei Einzelnen noch spezielle Gründe, die in den Haftbefehlen aufgeführt werden. So ist es zum Beispiel bei Axel und bei Matthias. Der Anschlag auf die Siegessäule in Berlin 1991, ein Sprengstoffanschlag, wird vorgeworfen. Bei Axel wird vorgeworfen, ohne erforderliche Erlaubnis mit explosiven Stoffen umgegangen zu sein und ein Sprengstoffdepot im Mehringhof verwaltet zu haben. Harald, Sabine und Lothar wird auch die Siegessäule vorgeworfen, aber die Beteiligung auf einen Anschlag an der Zentralen Sozialhilfestelle für Asylbewerber in Berlin 1987 wird vorgeworfen Harald, Sabine, Axel, ist immer ein bisschen schwierig, ja, nicht? Lothar und auch Matthias. Also denen wird das gemeinschaftlich noch vorgeworfen.
Mhm.
Dann wird noch herangezogen bei einigen Knieschüsse auf Hollenberg und Korbmacher aus den Jahren 86 und 87. Diese Tatvorwürfe sind verjährt. Die werden jedoch herangezogen, um quasi diese Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu stützen.
Mhm. Eulenbach und Korbmacher, leider Ausländerbehörde und Bundesverwaltungsrichter, oder um wen handelt es sich da?
Hollenberg war Chef der Berliner Ausländerpolizei, ja, und Korbmacher war Vorsitzender Richter des Bundesverwaltungsgerichtes.
Ja, nett, dass mal kurz gesagt worden ist,
ja,
um wen sich da gehandelt hat. Das sind alles Vorwürfe, Taten aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Wie kam jetzt die Bundesanwaltschaft, die Polizei dazu, plötzlich diese Verfahren so aufzurollen, die Hausdurchsuchung durchzuführen, die Verhaftungen zu tätigen? Was für Beweise gibt es denn da jetzt plötzlich? Weil die RZ, da gab es ja nirgends Mitgliedslisten, die kursiert sind, sondern kein Mensch wusste und weiß, wer das überhaupt ist. Warum glaubt jetzt die Bundesanwaltschaft, das plötzlich doch zu wissen?
Es ist so, es gibt einen Menschen, Tarek Musli, der wurde bereits im, was war das, Mai 99 schon einmal festgenommen und vernommen, dann aber wieder freigelassen. Der wurde dann im November 99 ein zweites Mal festgenommen. Vorwürfe gegen ihn waren Redelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung und Lagerung von Sprengstoff.
Die terroristische Vereinigung
war die RZ, ja, natürlich.
Ja.
Und die Bundesanwaltschaft ist darauf gekommen, durch einen Sprengstoff, durch einen unglücklichen Sprengstoff nicht Fund, man kann es gar nicht ausdrücken, jedenfalls anno 1995 hatten zwei Jugendliche in einem Keller in Prenzlauer Berg, die einen normalen Kellereinbruch machten, Sprengstoff entdeckt und wollten diesen Sprengstoff weiterverkaufen. Ja, so war das. Die gaben erst an, diesen Sprengstoff im Park gefunden zu haben. Dann, 3 Jahre später, sagten die Jugendlichen aus, in welchem Keller sie den gefunden hatten. Und es war ein Keller, der auf den Namen von Tarek Musli angemietet war, zusammen mit einer Wohnung. Im Keller fanden sich jedoch keinerlei chemische Spuren. Trotzdem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Tarek Musli eingeleitet, seine Telefone wurden überwacht und eine ehemalige Lebensgefährtin wurde vernommen. Und daraus konstruierte dann die Bundesanwaltschaft den Haftbefehl. Und Tarek Musli soll den Ermittlungsrichter um ein Gespräch gebeten haben bei seiner zweiten Inhaftierung am 23.11.99. Und am 14.12.99 sind die Haftbefehle gegen Sabine, Axel, Harald und Rudolf erlassen worden und sie basieren auf Aussagen von Tarek Musli.
Wurde dieser Tarek daraufhin freigelassen nach seinen Aussagen oder sitzt er auch noch in Haft?
Nein, der Tarek Musli wurde Ende April auf Haftverschonung rausgelassen.
Es ist diese eine Zeugenaussage, die diesem Tarek erst Monate später eingefallen ist, nachdem ihm am Anfang wohl nichts eingefallen ist. Plötzlich kam die Erinnerung zurück und das war in der Tat der Anlass für die ganzen Verfahren, für die ganzen Verhaftungen.
Und das ist bis heute so. Ich kann ja gleich nochmal dazu kommen. Es gab am 30. Mai eine zweite Durchsuchung des Mehringhofes. Das Besondere, also es sollte nach wie vor natürlich das Sprengstoffdepot gefunden werden, beziehungsweise Spuren davon. Das Besondere an dieser Durchsuchung war, dass Tarek Musli online zugeschaltet war. Er quasi die Beamten online dirigierte, durch den Fahrstuhlschacht und durch Nebengelasse. Die Polizei, also die BAW, beschlagnahmte einen blauen Müllsack, einen alten, und nahm etliche Spuren von den Wänden des Fahrstuhlschachtes. Musste aber Wochen später bekannt geben, dass keinerlei chemische Spuren gefunden wurden. Also das sind die Aussagen von Tarek Musli, die jetzt durch Hausdurchsuchungen bestätigt werden sollten, die nicht bestätigt wurden. Und was Tarek Musli ansonsten erzählt hat, füllt Aktenordner und natürlich haben wir auch keine Akteneinsicht.
Die Anwälte der Beschuldigten bisher auch nicht, soweit wir wissen.
Die Anwälte haben Akteneinsicht. Sie sagen jedoch, die Akten sind nicht vollständig. Die Gefangenen haben die Aussagen, die sie betreffen, von Tarek Musli ebenfalls bekommen. Und da kann man nur noch sagen, vielleicht so als Bemerkung am Rande, von einem Gefangenen kam in einem Brief dann auch die Bemerkung, er hat sich jetzt durch diese Aussagen gequält und er ist relativ guter Dinge.
Ja, es ist ja auch merkwürdig, wenn man großartig Hausdurchsuchungen macht und nichts findet. Die Online-Übertragung, die du erwähnt hast, ist in der Tat einmalig nach unseren Kenntnissen. Es gab jahrelang im deutschen Strafrecht die Kronzeugenregelung, ne? Heißt, wer andere in die Pfanne haut mit Aussagen, mit belasteten Aussagen, kriegt einen Rabatt. Und es wird nicht so genau geguckt, ob das denn überhaupt stimmen kann oder nicht. Diese Kronzeugenregelung ist ja an und für sich ausgelaufen Ende letzten Jahres. Es ist aber wohl im Raum, dass sie hier noch angewendet werden soll. Könnt ihr da was Aktuelles drüber sagen?
Ich denke, da muss man zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass Kronzeugenregelung ja angewandt wurde, wenn es quasi gilt, zu erwartende Straftaten zu verhindern. Das ist ja, dass der Kronzeuge aussagt, Straftaten zu verhindern, die eventuell begangen werden könnten. Und das ist in diesem Fall ja völlig absurd im Jahr 2000, ne, für Straftaten, die 10, 15 Jahre zurückliegen. Ne?
Das ist richtig.
Also von daher ist das schon ein bisschen windige Konstruktion. Ansonsten ist es natürlich so, egal wie das jetzt heißt, ob der jetzt Kronzeuge heißt oder anders, ne, er macht Aussagen und es geht darum, es sind Vorwürfe gegen ihn erhoben, er macht Aussagen, um sich zu entlasten und die Herren von der BRW werden natürlich sehen, was sie für ihn tun können. Und das haben sie ja insofern auch getan, weil er ist seit Ende April auf freiem Fuß, wohingegen alle anderen noch sitzen.
Ja, bevor wir jetzt gleich über Soli-Arbeit und weitere Perspektiven, wie geht's hier weiter, reden, machen wir eine kurze Unterbrechung, kurzes Musikstück und wir reden dann gleich nochmal weiter.
Okay.